Ja, einen schönen guten Abend. Bevor ich mit dem Thema beginne, würde ich gerne mal beten. Ja? Vielleicht stehen wir einfach kurz auf und dann. Herr Jesus Christus, das ist ein ganz toller Wunsch, dass wir sagen, dass du uns aussenden sollst, dass wir gehen wollen, wo du uns hinschickst, Herr. Du hast uns als Gemeinde nicht ohne Grund auf dieser Welt gelassen. Du hast uns dein Evangelium gegeben, was in die Welt gehen soll, Herr. Und der heutige Abend steht auch ein Stück weit unter diesem Thema, was das Evangelium ist, wie es in unsere Gemeinden wirkt und wie es auch nach außen wirken kann, Herr, wie es unsere Herzen verändert. Da bitte ich dich jetzt darum, dass du diesen Abend segnest und dass du wirklich dein Wort aufschließt, Herr. Segne bitte. Amen.
Amen. Amen.
Ja, also, der Rolf hat schon gesagt, gar nicht so einfach, eine Überschrift zu finden und ihr wisst vielleicht gar nicht so richtig, was euch jetzt erwartet, ja. Also, erstmal so jetzt der Titel, das Evangelium im Zentrum der Gemeinde, klingt noch nicht so viel nach Jugendarbeit, sondern nach Gemeindearbeit, ja. Ich muss auch zugeben, das Thema heute Abend, das kommt aus der Jugendarbeit, aus meinen Beobachtungen, trifft aber irgendwie volle Breitseite Gemeinde. Deswegen heißt das Thema so, um euch kurz mit reinzunehmen in meine Gedanken, möchte ich euch ein kleines Beispiel am Anfang erzählen. Ich war ja nicht immer bei Evangelium für Kinder e.V., sondern habe vorher einem großen deutschen Finanzdienstleistungsinstitut gedient, der Sparkasse. Und so wie das bei Banken so ist, ihr kennt das vielleicht so, Banken, wenn die so Werbung machen, zum Beispiel im Fernsehen, dann sagen die immer, bei uns als Banken, da stehen nur die Kunden im Mittelpunkt. Die sind uns die allerwichtigsten, ja? Nur die Kunden. Das sagen die, ja? Jeder weiß, nein, nein, das Geld der Kunden steht im Mittelpunkt. Der Kunde ist relativ egal. Und trotzdem wird es so gesagt, ja, bei uns im Zentrum, da steht so der Kunde. Das ist das, was uns so antreibt. Das ist das, worüber wir uns als Bank definieren. Ich habe mich gefragt, was steht eigentlich im Zentrum der Gemeindearbeit? Was ist so das, was die Gemeindearbeit ausmacht? Woher kommt die Gemeindearbeit? Wohin soll Gemeindearbeit hingehen? Natürlich, wir würden sagen, Christus ist das Zentrum unserer Gemeinde. In jedem Fall. Und trotzdem kann man vielleicht auch sagen, auch das Evangelium ist eigentlich das Zentrum der Gemeinde. Die Botschaft von Christus sozusagen, die irgendwie nach innen und nach außen in der Gemeinde wirkt. Und darüber möchte ich heute Abend reden. Über das Thema Evangelium im Fokus oder im Zentrum der Gemeinde. Was das genau bedeutet, bekommt ihr noch mit. Bevor ich jetzt anfange, muss ich noch ein paar Sachen sagen. Ja? Ich komme ja aus der Kinder- und Jugendarbeit und deswegen werde ich heute Abend einige Sachen sagen, die werden vielleicht stark subjektiv sein. Da werdet ihr vielleicht sagen, na, ob der da recht hat, das weiß ich nicht genau. Ja? Das sieht er vielleicht, naja, das könnt ihr ruhig, das ist auch gut so, ja, ich bin subjektiv. Das ist einfach so, liegt an meinem Alter und an dem, dass ich euch auch nicht so gut kenne. Ich werde vielleicht auch ein paar Sachen sagen, da werdet ihr vielleicht denken, na, ob das so richtig ist oder so, das ist okay. Ihr könnt auch gerne mir das sagen, wenn euch was verärgert irgendwo. Ich möchte nicht hier heute auftreten und irgendwie euch sozusagen nur das weitergeben, wo ich denke, dass ich alles erkannt hätte, aber trotzdem ein paar Sachen, die vielleicht, so ein bisschen ins Nachdenken bringen werden. Okay, Vorrede, jetzt seid ihr bestimmt total gespannt, um was es geht. An was denkt ihr als erstes, wenn ihr das Wort Evangelium hört? Evangelium im Zentrum der Gemeinde. Also, normalerweise kenne ich so, in mir bringt das als erstes Evangelium so den Gedanken, das geht um Evangelisation. Das muss ja irgendwie, es geht irgendwie darum, Menschen zu erreichen. Ja, ich habe immer so, wenn ich Evangelium höre, habe ich früher immer so gedacht, da geht es jetzt um einen Zelteinsatz oder um eine Kinderwoche oder um Hauskreise oder um irgendeine Aktion in der Gemeinde. Irgendwas, was wir machen. Aber ich glaube, das ist nur die eine Seite, die das Evangelium in unseren Gemeinden auswirkt, so diese Aktion. Ich möchte heute über eine andere Seite reden. Ich möchte nicht darüber so sehr reden, was das Evangelium nach außen in der Gemeinde macht, sondern vielmehr, was das Evangelium im Zentrum der Gemeinde ist. Was das Evangelium für die Gemeinde bedeutet. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wenn wir als Gemeinden und als Christen in Deutschland wirklich möchten, dass wir, was wir gerade gesungen haben und zu Jesus gebetet haben,
dass wir in die Welt gehen und das Evangelium in die Welt bringen, dass wir dafür immer erst selbst ganz, ganz tief erfasst sein müssen von der Wahrheit und Klarheit des Evangeliums. Ich habe es mal so ausgedrückt, nur das, was brennt, kann auch ein Feuer in anderen auslösen. Nur das, was brennt, kann ein Feuer in anderen auslösen. Ihr kennt das vielleicht in einem anderen Beispiel. Ihr fahrt über 30 Jahre die gleiche Automarke, vielleicht Opel, keine Ahnung, ich fahre Opel. Und dann will sich ein Freund ein Auto kaufen und sagt, ihr kauft dir einen Opel. Opel ist total gut, weil du gute Erfahrungen damit gemacht hast. Wenn du keine guten Erfahrungen mit Opel gemacht hast, wirst du sagen, kauf's lieber nicht. Aber wenn du von was begeistert bist, dann wirst du es anderen weiterempfehlen wollen. Und so ist es, glaube ich, auch beim Evangelium. Wir können erst dann über das Evangelium nach außen reden, wenn wir selbst so richtig gepackt sind vom Evangelium. Wenn das Evangelium im Zentrum unserer Gemeinde steht. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich mit Christen über das Evangelium rede, dass viele Christen diesen Eindruck vom Evangelium haben. Das Evangelium ist so ein Stück weit, das Kreuz symbolisiert das, der Startpunkt im Leben eines Christen. Würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, ja? Also, ich erkenne irgendwann in meinem Leben, dass ich einen Retter brauche und das Evangelium ist so der Start im Leben. Das Problem ist manchmal, dass man das Evangelium darauf beschränkt. Dass man so tut, als wäre das Evangelium, diese Lehre der Gnade, nur was so für den Anfang und danach muss ich im Glauben selber weiterwachsen. Ich glaube, dass diese Grafik nicht ganz stimmt. Ich glaube, das Evangelium ist nicht nur der Anfang, sondern die Mitte des christlichen Lebens. Es ist die Mitte. Es ist immer in deinem ganzen Leben das, was dir, was dein Christsein ausmacht. Die Lehre davon, dass Christus uns erlöst hat, alleine durch Gnade, ohne eine Leistung von uns. Es ist die Mitte des Christseins, die Kraft des Christseins. Nicht nur der Anfang. Es ist jeden Tag, Luther hat das mal so gesagt, er hat gesagt, wir müssen jeden Tag neu Gnade verstehen, damit wir nicht stolz werden. Das Evangelium, oder wie es Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft für uns. Das Evangelium soll also das sein, was auch im Zentrum eines Christenlebens steht und auch im Zentrum einer Gemeinde. Jetzt haben wir einen großen Vorteil. Wir sind nämlich von der Geschichte her als Brüdergemeinden da reich gesegnet. Wir haben jede Woche eine Stunde, die sich ums Evangelium dreht. Die erste Stunde. Ja. Ich finde das irgendwie total schön, weil ich mich darüber freue und trotzdem denke ich manchmal, auch wenn wir diese Veranstaltung noch haben, inwiefern ist wirklich das Evangelium, ist die Botschaft, dass wir allein durch Gnade, ohne alles andere gerettet sind, wirklich das Zentrum unserer Gemeinde. Ich komme jetzt langsam zu dem, was mit der Jugendarbeit zu tun hat. Möchte euch aber als erstes dafür in einen Bibeltext mit hineinnehmen, der mich sehr bewegt hat in Bezug auf Jugend- und Gemeindearbeit. Ihr könnt mal aufschlagen, den Galaterbrief. Galaterbrief im Kapitel 5. Im Galaterbrief, da geht es Paulus genau um dieses Thema, was ich gerade versuche anzureißen. Das Evangelium in der Gemeinde. Und er hat eine Gemeinde vor sich, Gemeinden in Südgalatien, die im Lauf ihrer Gemeindegeschichte, sie sind noch nicht so alt, Paulus schreibt diesen Brief als den ersten Brief des Neuen Testamentes, noch während der Zeit der Apostelgeschichte. Sie haben irgendwo ist was Schlechtes in der Gemeinde passiert. Sie haben nämlich das Evangelium aus ihrem Zentrum verloren. Ich komme da gleich dazu. Und Paulus bringt so einen Vergleich im Galaterbrief Kapitel 5, woran wir als Gemeinde erkennen können, ob das Evangelium bei uns in der Gemeinde wirklich unser Fundament und unsere Mitte ist. Und zwar macht er einen relativ einfachen Vergleich. Er sagt, ihr könnt das sehen an den Früchten, die in der Gemeinde wachsen. Und er bringt dann, sagt er, das kann man an den Früchten merken. Er sagt nicht, dass man es merken kann an der Gemeindeanzahl, wie viele Mitglieder da sind. Man kann es auch nicht daran merken, wie viele Aktionen in der Gemeinde laufen oder wie voll der Gottesdienst ist oder wie groß das Haus einer Gemeinde ist. Nein, ob eine Gemeinde wirklich gesund ist, ob sie wirklich das Evangelium als Zentrum hat, erkennt man an den Früchten der Gemeinde. Und dann bringt er diese Früchte, Galater 5, Vers 22 bis 23, das sind diese berühmten Verse, ich lese sie mal vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Jetzt fragt ihr vielleicht, wie kommt er jetzt darauf, das auf Gemeinde zu beziehen? Wisst ihr, diese ganzen Dinge, die hier stehen, sind Sachen, die nur in einer Gemeinschaft funktionieren. Liebe kann ich schlecht alleine. Freude ist auch was einen Auslöser hat. Treue ist immer was nur in der Gemeinschaft funktioniert. Es sind Dinge, die eine gesunde Gemeinde beschreiben. Eine Gemeinde, die vom Evangelium geprägt ist, die ist von diesen Sachen geprägt. Da sieht man das. Liebe, Freude, Friede, Langmut miteinander. Aber Paulus zeigt in diesem Kapitel auch was anderes auf. Er sagt, es gibt nicht nur diese Früchte, diese guten Früchte, es gibt auch schlechte Früchte. Früchte, die hervorkommen, wenn eine Gemeinde oder ein Christ das Evangelium nicht mehr in seinem Zentrum hat. Und die stehen in Vers 19 bis 21 davor, auch die möchte ich lesen. Er sagt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen allen sage ich euch im Voraus, wie ich euch vorher gesagt habe, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Als ich dieses Jahr im Sommer auf einer Jugendfreizeit war, da habe ich den Galaterbrief gelesen und ich bin über diese Verse gestolpert. Und auf einmal habe ich gedacht, oh Mann. Ich habe mich gefragt, welche Früchte bezeichnen unsere Gemeinden und auch unsere Jugendlichen heute besser? Was für Früchte sehen wir? Vielleicht denkt ihr gerade selber auch nach. Also ich möchte einfach mal, denkt mal an eure eigenen Generationen. Welche Früchte sehen wir mehr in unseren Gemeinden? Ich habe den Eindruck, dass wir oftmals die im Moment in der Situation sind, wo diese faulen Früchte sehr massiv hervortreten. Ich schaue zurzeit in eine junge Generation, in eine Generation von Jugendlichen in Gemeinden, bei denen der erste Punkt zum Beispiel, Unzucht, Unreinheit, diese beiden Dinge, Unzucht und Unreinheit. Also Unzucht will ich mal definieren als alles, was der Sexualethik der Bibel widerspricht. Also alle sexuelle Unreinheit. Sexuelle Unreinheit ist ein ganz großes Problem, was wir zurzeit haben bei Jugendlichen. Wir haben einen massiven Angriff durch Pornografie. Ich weiß nicht, ob euch das so als Gemeinde bewusst ist, wie eure Jugendlichen darunter leiden. Ich denke, es war vor 20, 40 Jahren bestimmt noch nicht so massiv wie heute ein Smartphone, man sich kaum noch davor schützen kann. Sexuelle Unreinheit. Es ist heute nicht mehr normal, dass Jugendliche sagen, ja, ich möchte gerne sexuell rein leben vor meiner Ehe. Es ist leider nicht mehr normal. Ganz im Gegenteil, ich habe manchmal den Eindruck, dass man viel versucht, um sowas herumzuschiffen, sich herauszureden. Irgendwie, da ist ganz schön viel im Argen. Ja, vielleicht male ich ein zu schwarzes Bild. Kann auch sein, man merkt sich ja mehr die Negativbeispiele. Aber trotzdem merke ich, es ist irgendwie so ein Problem, Unreinheit. Ich habe manchmal den Eindruck, ich komme auch selber aus einer Generation, aus einer jungen Generation, die man vielleicht am besten beschreiben könnte mit einer unreinen Generation. Mit einer Generation, die eigentlich genau weiß, was zu tun ist, die ein sehr hohes Wissen hat, aber irgendwie trotzdem manchmal bewusst in Sünde lebt und nicht so richtig Lust hat. Ja, vielleicht die Älteren unter euch sind, ich glaube, wir haben eine Generation meines Großvaters auch, das war eine Generation, die ist so, war ein bisschen... Wir ziehen das durch. Ja, wir ziehen unser christliches Leben durch. Die war vielleicht ein bisschen manchmal treuer. Und vielleicht fällt euch das auf und denkt manchmal, Mensch, was ist denn da los? Aber ich möchte jetzt nicht um die Jugend reden. Ich glaube, wenn wir diese Texte weiterlesen, dann merken wir, dass diese ganzen Dinge, die da stehen, durch alle Generationen gehen. Zum Beispiel Götzendienst. Die wenigsten von euch, ich glaube niemand von euch, hat zu Hause einen kleinen Schrein stehen, vor dem ihr Räucherstäbchen anzündet, ja? Nee, das nicht. Aber Götzendienst, Habsucht ist Götzendienst. Wenn ich in die Gemeinden schaue, dann möchte ich mich nicht als Richter aufspielen, aber ich denke manchmal, wo sind wir hingekommen in unserer Wohlstandsgesellschaft? Wie viel Habsucht bringt unsere Gemeinden? Wie viel Zeit, Geld, Kraft, Schweiß geht manchmal da rein, dass wir uns Dinge aufbauen, die irgendwie sowieso am Ende nichtig sein werden, aber wie viel Ablenkung ist da? Wie viele Leute arbeiten in der Gemeinde nicht mit, weil sie 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten? Ich möchte nicht immer gleich unterstellen, dass das immer gleich Habsucht ist, aber ich meine, müssen wir uns hinterfragen. Ich glaube, es ist ein Problem vielleicht auch der mittleren Generation manchmal. Nicht nur, aber vielleicht schon. Und dann solche Dinge wie Streit, Selbstsüchtlein, Zwistigkeiten, Parteiungen. Ich glaube, hier haben wir ein Problem, betrifft auch wieder alle Generationen, aber meines Erachtens auch sehr viel die ältere Generation. Eine Generation, die oft im Streit lebt. Wenn wir unsere eigene Geschichte angucken als Gemeinden, müssen wir leider sagen, da sind wir ganz schön dünn auf der Brust. Da ist viel Streit, viel Parteiungen, viel Spalterei, viel Feindschaft, viel nie ausgetragene, nie vergebene Schuld, nie gelöste Konflikte. Ich glaube, ja, also ich kenne euch als Gemeinde nicht, aber in den Gemeinden, in denen ich bisher war, ist mir das immer wieder aufgefallen, wo ich gedacht habe, meine Güte, was ist hier an fauler Frucht da? Trinkgelage, Neidereien, Völlerei. Müssen wir nicht drüber reden, auch Suchtprobleme sind ein dickes Ding. Auch wieder durch alle Generationen hinweg. Das kann die Alkoholsucht sein, das kann aber auch eine Computersucht sein, eine Internetsucht. Ich würde das mal alles mal unter Trinkereien mit. Ich meine nur, was ich euch mit hineinnehmen will, ist, ich glaube, dass wir, wenn wir dieses Kapitel 5 des Galaterbriefs lesen, und wir lesen die Früchte, die beschrieben werden, irgendwie merken, eigentlich sind wir mehr oft einzusortieren bei diesen schlechten Früchten. Irgendwie ist das, was hervorkommt, oftmals einfach nicht das, was der Geist wirken soll. Ich komme gleich noch darauf, was das im Leben von Jugendlichen auslöst. Auf alle Fälle möchte ich erst weitergehen. Paulus wirft das auch den Galatern vor, oder er stellt es ihnen hin, er sagt es nicht ganz so direkt, das ist das und das, aber er macht ihnen schon sehr deutlich, überlegt euch mal, kontrolliert euch mal in diesen beiden Listen, was ist das, was eure Gemeinde prägt. Jetzt ist die große Frage, warum? Warum war das bei den Galatern so? Warum müssen die Galater sich von Paulus das anhören lassen? Warum muss er das reinschreiben? Und die Vorrede zu diesen Bildern, in der Vorrede in Kapitel 5, Vers 1 bis 9, da macht Paulus deutlich, warum die Galater auf so einen schiefen Weg gekommen sind. Und das möchten wir jetzt mal lesen. Galater 5, Vers 1 bis 9. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge euch aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hatte weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Vielleicht auch, gut, es ist jetzt Paulus, ja. Also man denkt manchmal, was will er jetzt vom Prinzip her sagen? Ich glaube, eigentlich ist es relativ einfach, was den Galatern das Problem der Galater war. Die Galater, die waren gut gestartet. Die hatten am Anfang das Evangelium von Christus als Zentrum ihrer Gemeinde. Sie waren eine Gemeinde am Anfang, die sich bewusst war, alles, was wir sind, sind wir durch Christus. Wir sind durch Gnade errettet. Und wir erwarten alles aus dieser Gnade. Aber irgendwann ist es in den Gemeinden von den Galatiern was passiert. Irgendwann kam dazu, dass sie angefangen haben, wieder jüdische Gesetze zu halten. Sie haben die Beschneidung eingeführt und manches andere an Gesetzen. Ich glaube nicht, dass sie Jesus vergessen haben. Aber trotzdem sagt Paulus, ihr seid von Christus abgeschnitten. Irgendwas ist der Gemeinde wichtiger geworden als die reine Lehre der Gnade. Es ist ihr was wichtiger geworden. Und zwar irgendwie was Formelles, was man tun muss. Ja, sie haben Menschengebote aufgestellt, nach denen sie urteilen konnten. Wir haben gesagt, ja, du bist beschnitten, du bist ein guter Christ. Du bist nicht beschnitten, du bist ein schlechter Christ. Ihnen war Christus alleine und das Evangelium nicht mehr das Wichtigste, sondern sie haben Menschengebote aufgestellt. Und auf einmal ist was passiert. Diese äußerliche Form, die wurde jetzt auf einmal den Galatern wichtiger. Wichtiger als veränderte Herzen. Ich möchte euch das mit diesem Bild hier vergleichen. Das, was bei den Galatern hervorkommt, das war faule Frucht. Ja, ihr seht hier, so sieht ungefähr bei mir eine Topfpflanze aus, wenn meine Frau mal nicht zu Hause ist, 2 Tage. Dann sieht die dann bei mir so aus, die verwelkt so. Diese Pflanze, die ist hinüber, ja. Aber die Galater haben nicht gemerkt, dass ihre Gemeinde irgendwie auf einem Weg hinübergegangen, also irgendwie schon, naja, faule Frucht hervorgebracht hat. Stattdessen haben sie für diese faule Frucht einen tollen Blumentopf gesucht. Einen richtig schönen Blumentopf. Einen, den man wegzeigen kann. Ja, die haben einen Blumentopf gekauft, das eingetütet und haben dies hingestellt auf den Tisch und haben gesagt, schaut euch mal den schönen Blumentopf an. Ist der nicht schön? Also sie haben dabei gar nicht mehr gesehen, dass innen drin die Pflanze schon längst kaputt war. Und das sagt Paulus, er sagt den Leuten, ihr habt euch auf Sachen konzentriert. Ihr habt euch auf Sachen konzentriert, die sind euch wichtiger geworden als das Eigentliche, als das eigentlich Wichtige. Nun, vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, auf was ich hinaus möchte. Ich glaube, wenn wir das so lesen, den Galaterbrief, dann denkt man sich manchmal, naja, die Galater, das waren ja welche. Wie konnten die denn auf die Idee kommen, jüdische Gesetze wieder zu halten? Ist doch nur klar, dass die nicht mehr zu halten sind. Stimmt. Aus dem Rückblick wirkt es vielleicht für uns manchmal etwas, naja, befremdlich. Und trotzdem glaube ich, dass wir heute in derselben Gefahr stehen wie die Galater. Nämlich in der Gefahr, dass wir unseren Glauben über Dinge definieren, die rein formelle Sachen sind. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Ich sehe viele junge Christen, die ihren Glauben definieren über Veranstaltungen, zu denen sie gehen. Wenn der Lobpreis gut war, wenn ich ein gutes Gefühl hatte, ja, das war schön und das war gut und ich hatte ein gutes Gefühl, dann ist auch mein Glauben in Ordnung, dann fühle ich mich gut, dann habe ich so ein Hochgefühl. Aber kommt es darauf an? Am Ende, wir würden alle sagen, nein, darauf kommt es ja am Ende nicht an. Dein Glaube ist doch nicht, dein Wert von Gott besteht doch nicht darin, ob du einen guten Lobpreis hattest, sondern daran, was Christus für dich getan hat. Ja? Vielleicht geht es manchen jungen Leuten so, die sagen, ach, der Gottesdienst, der bringt überhaupt nichts, weil da nicht meine Lieder gesungen werden. Erst wenn mein Lied gesungen wird, mein junges Lied, dann ist es ein guter Gottesdienst und dann geht es mir auch in meinem Glauben gut. Wieder eine Sache, wo man sich über eine äußere Form definiert. Den Spieß umgedreht, ist es aber auch genauso. Ich habe vor uns gerade die erste Stunde angesprochen. Ja, die ist ein Privileg, aber trotzdem kommt sie formell nicht aus der Bibel. Genauso wie die Bibelstunde, die zweite Stunde. Sie sind Formen, die wir uns als Gemeinde gewählt haben, die gut sind. Aber versteht ihr, eigentlich ist es nur eine Form. Genauso Lieder, alte Lieder sind auch nur Formen. Und es geht vielleicht auch manchen Älteren so, dass er sagt, ein Gottesdienst ist für mich nur dann gut, wenn meine Lieder gesungen wurden. Am Ende Es geht genauso um ein Gefühl, vielleicht um ein ehrfürchtiges Gefühl. Ich möchte das nicht verurteilen, es wird immer so sein, wir haben jeder unsere eigenen Vorlieben. Was mir an diesem Punkt wichtig ist, ist, ich glaube, dass wir in der gleichen Gefahr am Ende stehen wie die Galater. Dass wir manchmal anfangen, uns über Formen zu definieren. Dass wir sagen, ich bin Christ, weil ich zur Bibelstunde gehe, weil ich zur Gemeinde gehe, weil ich die Elberfelder Bibel lese. Aber macht dich das zum Christen? Nein, überhaupt nicht. Du wirst als Christ tun, ja, du wirst Bibel lesen, alles das, aber es macht dich formell nicht zum Christen. Zum Christen macht einen nur das Evangelium. Und ja, ich möchte das mal in Beispielen jetzt bringen, was ich damit meine. Ich treffe Jugendliche, die sind so verwirrt über das Evangelium. Ich treffe Jugendliche, die machen die Arbeit in der Gemeinde mit. Und dann sagt mir einer im Gespräch, weißt du, ich habe so viel mit Sünde zu kämpfen. Ich falle so oft. Aber wenn ich dann wieder eine Jugendstunde gemacht habe, dann fühle ich mich wieder gut. Dann sage ich ihm, was? Du kannst doch mit Gott nicht handeln. Das ist doch, du bist doch nicht besser vor Gott, nur weil du die Jugendstunde gemacht hast. Das Evangelium sagt uns, dass Christus das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen, und den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen. Es gibt nichts mehr, was du tun kannst, um mehr geliebt zu sein vor Gott. Und es gibt nichts mehr, was du tun kannst, um weniger geliebt zu sein. Er hat dich errettet, als du Feind von ihm warst. Römer 5, Vers 8. Und trotzdem merke ich, dass in Jugendlichen oftmals diese Klarheit des Evangeliums irgendwie eine Verwirrung da ist. Dass man ganz viel sich darüber definiert, über ich bin Christ, weil ich das und das tue. Ich rede mit Jugendlichen, die sich nicht trauen, zum Abendmahl zu gehen. Und der Grund dafür ist nicht, dass ihnen das Abendmahl formell nicht gefällt. Das gute Predigten. Ja, nicht so, wo jetzt, egal welchen Text der Prediger vorliest, der endet am Ende sowieso bei seinem Lieblingsthema. Nee, wo wirklich Texte ausgelegt werden, wo man sagt, das Wort wollen wir ernst nehmen, wir wollen es gerade schneiden, in gerade Richtung. Und wir wollen das ernst nehmen, was in Jakobus 3, Vers 1 steht, dass Lehrer ein härteres Gericht erwartet. Das nämlich, das eine ziemliche Verantwortung ist, davon zu stehen. Wenn das prägt, dann sind selbst Stundenpredigten für Jugendliche kein Problem. Ja? Und ich glaube, da brauchen wir wirklich manchmal ein bisschen mehr Ehrgeiz. Vielleicht auch, dass man sagt, ich möchte mich nicht zufrieden geben damit, dass ich seit 20 Jahren, ich möchte irgendwie vorankommen, da in meiner Gabe zu predigen. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht einer der zentralen Punkte. Wir brauchen für unsere junge Generation und für die ganze Gemeinde gute Beziehungen zwischen Jung und Alt. Eigentlich ist das, was Gemeinde darstellt, gesellschaftlich gesehen, im Moment überhaupt nicht möglich. In unserer Gesellschaft geht Alt und Jung immer weiter auseinander. Ja, ihr wisst es selbst, euren Bekanntenkreis, wie viele alte Leute allein sind, vereinsamen, und wie viele junge Leute nichts, gar keine Verantwortung spüren. Und wie weit das auseinander ist. Wo gibt es denn noch in diesem Land Häuser wie das, wo Jung und Alt zusammenkommen mit einem Ziel? Das ist ein Riesengeschenk. Und ich glaube, es ist super wichtig, das festzuhalten. Gemeinde ist ein Ort der Generationen. Das Ziel ist nicht, dass es irgendwann Jugendkirchen gibt und Altengemeinden. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass in der Gemeinde es wirklich geschieht, dass Jung und Alt miteinander Gemeinde baut. Und dazu gehören gute Beziehungen. Und hier möchte ich jetzt die reiferen Christen in die Pflicht nehmen. Es braucht reife Christen, die bereit sind, sich in das Leben von jungen Christen zu investieren. Und zwar nicht zu investieren in dem Sinne, dass man einmal sonntags nach dem Gottesdienst sagt, naja, die Hose ziehst du aber nächste Woche nicht mehr an. Sondern, indem man wirklich Zeit mit ihnen verbringt und sie begleitet. Wisst ihr, ein Timotheus bekommt so eine lange intensive Beziehung zu Paulus. Der Mann hätte Ephesus die Gemeinde nie leiten können, wenn nicht Paulus sich so viel in ihn investiert hätte. Und Paulus wiederum hätte nie so ein Evangelist werden können, wäre nicht Barnabas da gewesen, der sich in ihn investiert hat. Und deswegen schreibt ja auch Paulus an Timotheus, gebe die Botschaft Leuten weiter, die fähig sind, es wiederum anderen weiterzugeben. Investier dich in eine andere Generation. Und ich glaube, es braucht Mentoring, das ist der englische Fachausgriff. Ich nenne es einfach mal Beziehung zwischen Jung und Alt. Wisst ihr, irgendwo brauchst du dieses Forum, diese Möglichkeit, die Plattform, wo ein alter Bruder und ein junger Bruder mal reden können über Pornografie. Das ist wichtig. Das ist super wichtig, dass man das in der Hand nimmt. Als reifer Christ. Dass man so ein junger Bruder mal fragt, hey, du bist nicht verheiratet, du bist Mitte 20. Wie gehst du nur mit deiner Sexualität um? Oder du hast jetzt ausgelernt, du hast einen guten Job, du bist nicht verheiratet. Was machst du eigentlich mit deinem Geld? Dass man sich einfach da investiert. Und dass man auch vielleicht selber von seinen Niederlagen erzählt, von seinen Schwachheiten, von dem, was einem selber nicht so einfach fällt. Damit, ja, ich will es mal so sagen, ich habe es hier so beschrieben bei mir, es braucht eine väterliche und eine mütterliche Begleitung im Glauben. Und ich glaube, das wäre was, was unsere Gemeinden schon wahnsinnig verändern würde. Wenn jeder junge Bruder, jede junge Schwester wüsste, da ist jemand da, zu dem kann ich kommen, zu dem kann ich sogar außerhalb meiner Familie mal erzählen, wo ich Probleme habe. Es braucht aus dem Loch was. Es braucht so eine Grundmentalität, die wir lernen müssen in unseren Gemeinden. Ich kann auf mein Recht verzichten. Was ich damit meine ist, jeder von uns hat so verschiedene Vorlieben und Geschmäcker. Ja, das ist auch gut so. Und es kann manchmal sein, dass jeder von uns so ein Bild im Kopf hat, so muss Gemeinde, so muss Gottesdienst aussehen. Ja, das hat vielleicht ja jeder so seine eigenen Vorstellungen. Aber ich kann euch eins verraten, jeder, der neben euch sitzt, jeder hat wieder eine andere Vorstellung und andere Wünsche. Und Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und ich glaube, es ist wichtig, in den Dingen, die, nicht in den Inhalten, die Schrift bleibt Schrift, da gehen wir nicht ran, aber in den Dingen, die Umsätze, die formelle Sachen sind, die Formen sind, ein Stück weit entspannt zu sein. Manchmal, wisst ihr, ich habe mich früher immer gefragt als Teenager, warum singen wir so viele alte Lieder in der Gemeinde und die sind so langweilig. Bis ich verstanden habe, mal die Leute angeguckt habe beim Singen und gemerkt habe, boah, das geht denen so zu Herzen. Die Lieder sind denen so wichtig. Boah, da muss ich einfach mitsingen. Ja? Auch wenn es nicht mein Lied ist. Ja, also, gut. Und ich wünsche mir, dass das so irgendwie, das auch so, dass man sagt, ja, okay, es ist nicht mein Geschmack, es ist nicht das, was ich jetzt wollen würde, aber es ist der Ausdruck des Glaubens eines anderen. Da darf man sich auch ruhig mal ein bisschen entspannen und sagen, gut, ich verzichte darauf, dass der Gottesdienst so laufen muss, wie ich das nur will. Ich habe mir jetzt einfach mal so vorgestellt, wenn alles nur so wäre, wie Anton Weidensdörfer das wollte, das wäre so eine mega einseitige Gemeinde. Das wäre nur laut. Und alle würden vorne stehen. Das wäre nicht gut. Und deswegen, wir brauchen diese Vielfalt. Ein nächster Punkt. Ermutigung statt Entmutigung. Das ist so einer meiner Lieblingsverse. Ich glaube, wenn dieser Vers allein in unserer Gemeinde umgesetzt werden würde, hätten wir 75% Gemeindeprobleme weniger. Epheser 4, Vers 29. Da schreibt der Paulus, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Wow. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du mit einem anderen Bruder oder einer Schwester redest, fragst du dich vorher, ist es ein gutes Wort, was dem, der es jetzt hört, erbaut und Gnade gibt? Wenn es das nicht ist, dann ist es ein faules Wort. Dann sag es nicht. Aber es sagt kein faules Wort. Nur eins, was gut ist zu erbauen. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen gute Worte, Ermutigung.
Als ich das erste Mal als Teenager ein Lied vorgeschlagen habe, ich hatte ja noch nicht so viel Ahnung, welche Lieder man aus dem großen Liederbuch alle vorschlagen darf. Wusste nicht, dass es da Regeln gibt. Und da kam danach jemand zu mir und hat gesagt, das Lied schlägst du aber nicht nochmal vor in der ersten Stunde. Ich habe erstmal gar kein Lied mehr vorgeschlagen in der ersten Stunde. Für die ganze Zeit. Vielleicht, wo es einfach entmutigend war. Und ich glaube, es wird oft passieren, dass man so manches auch bei Jungen, bei Jugendlichen sieht und denkt, meine Güte, oh, das ist aber noch, da ist noch 30% Luft oder mehr. Ja. Aber ein gutes Wort zu verlieren, anstatt ein schlechtes Wort, das ist wichtig. Ich denke, wenn alleine das unsere Gemeinde bringen würde, kein faules Wort, nur eins, was gut ist zur notwendigen Erbauung und dem Hörenden Gnade gibt, das würde uns schon verändern. Die neue Genfer übersetzt das noch sehr schön, die sagt, jedes Wort muss gut, angemessen und hilfreich sein. Das ist vielleicht einfach gut, angemessen, hilfreich. Kann man sich ganz einfach merken. Genau. Bin gleich fertig. Ein nächster Punkt noch. Was brauchen wir als Gemeinden? Wir müssen neue Wege finden, um Inhalte, und ich würde sogar sagen, um unveränderbare Inhalte, nämlich die Bibel, zeitgerecht zu vermitteln. Was will ich damit sagen? Wir müssen einfach unsere Veranstaltung auf den Prüfstand stellen und fragen, wächst der Glaube der Geschwister? Wächst die Liebe in der Gemeinde? Werden Gaben, die Geschwistern gegeben sind, eingesetzt und gefördert? Ich denke, wir haben so viel aus der Bibel, was sie uns gibt, was so feststeht, aber auch so viel Freiheit darin, wie wir es umsetzen dürfen. Und ich denke, wahrscheinlich brauchen wir das auch, um auch auf Jugendliche zuzugehen und auch um Jugendlichen zu zeigen, es geht nicht darum, dass du nur das machst, was wir als Gemeinde immer gemacht haben an Form, sondern es geht darum, dass du Christus und die Bibel so liebst, wie wir sie immer geliebt haben. Und ein letzter Punkt, den habe ich jetzt hier nicht mehr drauf, das ist wahrscheinlich auch noch was mit dem Evangelium zu tun hat. Letztendlich müssen wir uns als Gemeinden auch immer danach ausrichten, dass wir das Evangelium in die Welt tragen. Und dass wir uns auch darum Gedanken machen, wie ist auch das möglich, dass das Evangelium, die gute Botschaft, so in die Welt hineinkommt, dass Menschen es hören können. Christus hat uns nicht nur aufgefordert, auszustreuen, sondern zu ernten. Wir müssen fragen, wie können wir ernten? Wie können wir nicht nur die Botschaft irgendwie hinausgeben, sondern wirklich Menschen erreichen und ernten? Gut. Das sind jetzt so ein paar Punkte. Ich habe 15 Kopien gemacht, das ist, weiß ich, wenn es euch interessiert, oder vielleicht interessiert es auch zwar leitende Brüder eher, da stehen diese ganzen Punkte drauf und immer noch eine kurze Erklärung dazu. Ja, das könnt ihr euch dann hier vorne gerne mitnehmen. Ich würde jetzt gern mal das freistellen, dass ihr jetzt auf das mal, was ich so erzählt habe, reagiert. Denn es bringt ja nichts, wenn ihr rausgeht und dann sagt, Mensch, was hat denn der Anton da erzählt? Also den wollen wir nie wieder hören. Sowas, was der erzählt hat. Ja, das, jetzt habt ihr die Chance, mir das persönlich zu sagen. Wo ihr vielleicht Fragen habt, wo ihr vielleicht Sachen nicht verstanden habt oder auch vielleicht mir gar nicht zustimmt. Vielleicht ist da irgendwie sind da Fragen da.
Du hast den Punkt 5 weggelassen in deiner Erklärung.
Gebet als, oh ja, stimmt. Habe ich mit, ja. Habe ich auf meinem Zettel anders zusammengefasst. Genau, Gebet als Kraftquelle der Gemeinde. Das habe ich vor uns sehr positiv erlebt. Ich habe mich vor uns so gefreut, habe gedacht, meine Güte, das ist so schön, so eine Gebetsversammlung, wo man wirklich mal eine halbe Stunde sich Zeit nimmt zum Beten als Gemeinde. Das ist vielleicht nicht der nächste Punkt, den ihr angehen müsst. Das sieht ja gut aus. Weil das ist doch eine Sache, wo ich denke, das ist so wichtig, dass Generationen des Gemeinde zusammen betet. Und da vom Herrn eins wird. Das, genau. Ich glaube, das ist gut. Das hat mich für uns gefreut. Ja. Genau.
Darf ich dich noch was fragen?
Ja.
Mir hat das für uns an sich gefallen, was du gesagt hast, dass du mit deinen Arbeitssachen vom Predigst zum Beispiel.
Ja.
Gutes Thema noch. Es geht aber doch meiner Meinung nach nicht darum, was ich
anhat oder was ich trage, sondern ich trage es doch in der Verantwortung für die anderen. Ich bin doch ich strahle doch das Licht der Liebe Jesu an die anderen ab. Wenn ich jetzt hier vorne predige und habe meinetwegen Bikini oder Bad anzumachen, und statt ein Glas Wasser in eine Flasche Bier, und dann predige ich, ich glaube nicht, dass das, verstehst du mich? Ich habe es jetzt sehr abstrahiert. Und dann kommt es doch nicht auf mich an, sondern es kommt doch darauf an, wie erreiche ich den anderen?
Ja.
Habe ich noch Vorbildwirkung in dieser Zeit, wo alles so flach ist?
Ja.
Also entschuldige, das ist mir jetzt einfach mal
so gekommen. Sehr gut, sehr gut. Stimme ich dir zu. Es braucht auf alle Fälle eine Form, wo du jetzt, also das ist keine Frage, ja, also dass ich mich jetzt nicht hier in Badehose hinstelle.
Also ich erwarte mich am Schlafplatz über den Lips, ganz klar.
Ja, aber vielleicht, ich möchte ein Beispiel bringen. Weil du sagst, auch jetzt im Licht, auch nach außen hin. Zu uns kam eine Zeit lang ein obdachlos nicht, er hatte schon eine Wohnung, aber ein sehr, sehr armer Mann in die Gemeinde. Und er hat sich immer in die letzte Reihe gesetzt. Und ich habe mich jeden Sonntag hinter zu ihm gesetzt. Und habe ihn dann gefragt, komm André, lass doch mal vorgehen, lass doch mit den anderen setzen. Und er hat gesagt, nee, da passe ich nicht hin, guck dir mal an. Ich möchte den Spieß umdrehen. Ich glaube sogar, dass manchmal, das hat jetzt nichts direkt mit dem Thema zu tun, aber dass manchmal eine zu formelle Kleidung sogar dazu führen kann, woher kennen Leute denn heute Anzüge und Krawatten? Von Banken, Versicherungen, dem. Und es bildet eine unsichtbare oder eine fühlbare Barriere. Aber das ist wieder eine Sache, die für jeden Einzelnen zu entscheiden ist. Das ist das Wichtige dabei. Deswegen ist es Vielfalt. Und ich denke mir jedes Mal, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand mit Krawatte und Anzug in die Gemeinde kommt. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es total gut. Aber ich hätte ein Problem damit, wenn es jemand als Gesetz von mir fordern würde und mir damit sagen würde, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht im Sinne der Bibel. Weil das in der Bibel nicht steht. Darum geht es mir. Ja? Also wo ich denke, da ist Vielfalt da. Und ich glaube, es ist so ein emotionales Ding gerade, ja, vielleicht nicht das beste Beispiel.
Also dass du mich jetzt im Wald verstehst. Ich bin jetzt kein Spießer. Das ist auch so, muss es sein. Aber ich meine, wenn man überhaupt keinen Maßstab mehr hat in unserer Kultur, dann sind wir bald dort, dass eine Armee keine Uniform mehr hat, sondern eine Uniform mehr. Und das, ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache.
Aber genau, du sprichst genau das an, was geht. Das ist unsere Kultur. Und das ist das Wichtige, was ich meine, zu trennen. Ich meine ja nicht, das alles über Bord zu werfen, aber ich meine, dass wir es trennen, unsere Kultur, von dem, was die Bibel uns sagt. Dass wir das trennen müssen. Es gibt immer unsere Kultur, die flexibel ist und die wird sich weiter verändern. Und es gibt immer den biblischen Maßstab, der unveränderbar ist. Und das ist das Wichtige. Ich kann aus der Bibel keine Kleidungsvorschriften ableiten. Ich kann sie nur indirekt ableiten, indem ich sage, ich möchte ehrfürchtig sein, ich möchte kein Anstoß sein. Aber ich kann nicht direkt, weil sonst müsste ich ja mir ein orientalisches Gewand anziehen. Weil es ist eine, und ja, das möchte ich nochmal rausstellen. Es geht mir nicht darum, alle Formen schlecht zu reden. Wir brauchen immer Formen und viele Formen sind gut. Es geht nur um den Stellenwert der Formen. Dass die Form nie gleich die Bibel ist. Und wenn wir das aber umdrehen, wenn wir Jugendlichen auch suggerieren, die Form ist gleich die Bibel, dann führen wir sie zu einem Formalismus, wo sie denken, wenn sie das und das tun, sind sie Christen. Und sie verlieren dabei das Evangelium.
Aber ich habe mir den Anzug nicht das Evangelium aus dem Zentrum gedrückt. Das würde ich so nicht verstanden wissen.
Nein, nein. Nur wenn es ein Gesetz... Ich möchte es mal so sagen. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht folgendes. Thema Alkohol. In der Bibel können wir nicht das Alkoholkonsum verbieten mit der Bibel. Aber trotzdem ist jeder Christ frei, für sich das zu sagen. Und manche müssen es auch. Und er wird sagen, ich werde keinen Schluck Alkohol trinken. Und das ist gut für ihn. Und er darf das machen. Jeder darf Gesetze für sich enger machen. Zum Schutz für sich selbst. Aber er darf sie nie. Er darf nie das auf andere ausweiten. Weil wenn wir Gesetze Gottes enger machen und neue Gesetze aufstellen, wer ist dann Gesetzgeber? Nicht mehr der eine Gesetzgeber, von dem es in der Bibel steht, Gott, sondern sind wir Gesetzgeber. Und wem wird dann gedient? Wem wird dann die Ehre? Dem Menschen. Das ist wirklich, also, wo es mir einfach darum geht, wir müssen das ein bisschen suggerieren, ein bisschen differenzieren, so meine ich das.
Du hast ja richtig gesagt, die Form steht nicht über dem Inhalt. Das ist richtig. Aber was die Anzugsordnung anbetrifft, gibt es auch keine Festlegung in der Bibel. Hast du recht. Aber es gibt eine innere Einstellung. Und wenn du mich zu deiner Hochzeit einlädst und ich komme im Schlosseranzug, dann wirst du wahrscheinlich komisch gucken und wirst sagen, der Kerl hat überhaupt kein Benehmen. Und wenn der Herr uns einlädt, denn er ist in der Mitte, dann ist es ein normales Gefühl in unserer Kultur, dass wir uns gut anziehen. Nun mag das ein Unterschied sein. Ein Jugendlicher empfindet das Gutanziehen anders als ein anderer. Aber es darf auch nicht völlig weggewischt werden, dass diese Form des Gutanziehens, und bei der älteren Generation ist das eben Schlips und Kragen, dass das in irgendeiner Weise zu Misskredit gebracht wird. Das hat seine Berechtigung.
Ja.
Weil, ich hatte das Beispiel mit Hochzeit gebracht, und das ist ganz typisch, wir sehen viele junge Leute, wenn die Hochzeit gefeiert wird, kommen die besser angezogen als in der Anbetungsstunde. Also haben sie sogar einen Anzug, haben ein weißes Hemd, aber am Sonntag wird es nicht. Also ich kritisiere das nicht, ich stelle das bloß fest. Und deswegen, damit das jetzt nicht so einseitig klingt, wie du das darstellst, habe ich noch ein bisschen das Gegengewicht gebracht. Er hat es ja auch schon gesagt.
Ja, genau.
Also ich denke, das gute Anziehen macht sich doch nicht einem Anzug fest. Das kann ein schicker Pullover sein, das kann noch was anderes sein. Also ich denke, das wäre für mich eine Offenheit da. Und das andere, was ich aber noch wirklich sagen würde, wäre, ist es nicht auch ratsam, wenn also, ja, bei uns ist es so, Sitte ist erster Sonntag, Familiensonntag. Und dann sitzen die Kinder mit drin. Und dann sitzen vielleicht auch ein paar Kinder, die gar nicht so in der Gemeinde groß geworden sind. Und die können die Gedankenpredigten nicht hören. Sind sie nicht in der Lage dazu? Und da wünschte ich mir ein Stück Offenheit, ja, dass das ein Stück mehr auf die Kinder abgestimmt wurde. Weil, also da muss ich sagen, da ist einfach mein Herz da. Und ich denke, es gibt die gute Botschaft auch, mit bestimmten Formen weiterzugeben, wo ein Kind angesprochen ist.
Ja. Ich glaube, wir sind jetzt hier mitten in was drin, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte euch nicht sagen, was ihr machen müsst. Darum geht es mir überhaupt nicht. Und auch mit dem Anzug, bitte nehmt mir das nicht komisch. Redet ihn überhaupt nicht schlecht. Das wollte ich wirklich nicht tun. Ich wollte nur diese Differenzierung rausziehen. Dass wir einfach aufpassen müssen, es ist ja nicht alles, was wir an Form haben, deswegen gleich schlecht. Das müssen wir auch sagen. Zum Beispiel es ist ein großer Wert, auch die erste Stunde. Ich bin deswegen ein ganz großer Freund davon. Und möchte auch Jugendlichen da immer wieder Mut dazu machen, daran teilzunehmen. Ich finde das gut. Ich meine nur, darum geht es mir. Es ist ganz wichtig, dass jeder sagt, ich ziehe auch gerne einen Anzug an. Und trotzdem ist es nicht das, was direkt aus, also es ist trotzdem nicht das, also darum geht es mir, weil wir, wisst ihr, ich würde das euch nicht erzählen, wenn das nicht wirklich ein Problem wäre. Aber es ist wirklich ein Problem. Und wenn ein Jugendlicher, wenn ich die erlebe und sie haben ein schlechtes Gewissen, sie denken, sie haben gesündigt, weil sie nicht mit Anzug in die Gemeinde gekommen sind, dann bin ich wirklich auf einem Bereich, der einfach nicht mehr gesund ist. Und es tut mir leid, diese Beispiele gibt es leider. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter durch den Anzug da reden. Ich denke, es geht ums Prinzip. Ja, ich hoffe, dass das so...
Ich würde gerne noch was sagen.
Ja.
Ich würde das gerne in eine andere Schiene drücken. Freiheit in Christus heißt also nicht machen können, was ich will. Das möchte ich jetzt betonen.
Das kann man vielleicht nochmal sagen. Ganz im Gegenteil. Die Liebe und die Freiheit zu Christus wird uns definiert. Johannes definiert sie. Er sagt, Gott zu lieben heißt, sein Gebot zu halten. Freiheit in Christus ist immer, immer gebunden an sein Gebot, aber auch nicht an mehr. Nicht mehr und nicht weniger als sein Wort. Das ist wichtig. Dass wir dann noch darüber reden können, dass es ein paar Dinge gibt, wo ich einfach sage, da bin ich entspannt und das mache ich auch, weil andere das gerne haben wollen und so, und nicht weil das ein Gebot ist. Das ist ganz klar. Und dass ich vielleicht sage, ja, dann ziehe ich mich natürlich gut an, weil das auch für andere auch schön ist und so, oder weil ich kein Anstoß sein will. Alles klar. Das ist auch eine gute Sache, ne? Ja. Gut, gibt es noch mehr Fragen dazu oder wollt ihr dann? Ja. Gut, wenn nicht, dann komme ich zum Ende. Ich will einfach nochmal kurz zusammenfassen. Das Problem ist also, vor dem wir stehen, dass wir in der Jugendarbeit erleben, dass junge Christen verwirrt sind über ihre Identität in Christus und über das, was das Evangelium aus ihnen gemacht hat. Und wir wirklich darum kämpfen müssen, dass das Evangelium, das reine Evangelium, die Botschaft der absoluten Gnade, dass die so deutlich im Zentrum der Gemeinde steht, dass das ist, was die nächste Generation prägt. Weil nur das ist, was auch nach außen gehen kann. Es nur die Botschaft vom Kreuz kann Menschen retten. Es geht bei Mission nie darum, dass wir Leute, es geht immer darum, dass wir ihnen später, dass Leute Christus kennenlernen und Christus nachfolgen. Und nie darum, dass sie unseren Lebensstil übernehmen. Ja? Ein Mensch, der von der Straße kommt, wird gerecht vor Christus sein, wenn Christus ihm vergeben hat. Und nicht erst dann, wenn er Griechisch und Hebräisch gelernt hat und predigt. Ja? Und auch nicht erst dann, wenn er in dem und dem Viertel wohnt. Es geht nur um Christus. Okay. Gut. Jetzt, wir können ja auch danach noch weiterreden, falls jemand eine Frage hat. Ansonsten bin ich jetzt fertig.